Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon weiterhin Jörg Münchenberg. Viele hoffen sicherlich derzeit noch immer, dass nach und nach wieder ein Stück Normalität zurückkehrt, was wiederum gerade bei Experten und der Politik für Alarm sorgt, denn Corona wird die Welt noch lange beschäftigen, und zwar in jeder Hinsicht. Das trifft selbst die anstehende Urlaubssaison. Davor warnte heute schon mal vorsorglich Außenminister Heiko Maas.
Genauso wie wir bis Ende August die Großveranstaltung in Deutschland abgesagt haben, muss man sagen, und das gehört zur Wahrheit, eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten.
Außenminister Heiko Maas. Die Themen in diesen 30 Minuten. Die Große Koalition will zur Corona-Eindämmung Tests und Meldepflichten massiv ausweiten. Weitere Diskussion über eine bundesweite Maskenpflicht. Auch das Oktoberfest fällt in diesem Jahr wegen der Pandemie aus. Reporter ohne Grenzen sieht wegen Corona auch die Pressefreiheit zunehmend in Gefahr. Corona und seine Ursprünge, dazu hat sich heute auch die Weltgesundheitsorganisation geäußert, während wiederum China jegliche Schuld für das Virus zurückweist, Mordanklage wegen des Anschlags von Halle erhoben und die Queen feiert ihren 94. Geburtstag wenigstens ein bisschen. Erste Station Berlin. Die Zahl der Infektionen, sie hat sich deutlich verlangsamt. Zudem sind ausreichend Intensivbetten in Deutschland für den Fall der Fälle frei. Soweit die gute Nachricht. Trotzdem will die Bundesregierung weiter vorbauen. In Vorbereitung ist jetzt ein zweites Gesetzpaket, um bei der Bekämpfung der Pandemie besser gerüstet zu sein. Volker Fintermann.
Wir haben in den letzten Wochen einiges geschafft, sagt der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts Lars Schade am Morgen, um dann aber mit Blick auf die Öffnungen im Land zugleich anzufügen.
Es ist so wichtig, dass wir trotz der ersten Lockerungen die Lage weiterhin sehr ernst nehmen und sich alle an die Empfehlungen halten. Bleiben Sie zu Hause, wann immer möglich. Halten Sie weiter Abstand voneinander, mindestens 1,5 Meter. Halten Sie die Hustenregeln ein. Wenn Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind oder in einem Geschäft, tragen Sie zusätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung, um andere zu schützen.
Die Fallzahlen sollten in jedem Fall auf einem Niveau verharren, mit dem das Gesundheitswesen umgehen kann. Da erscheinen die 1.785 gemeldeten Neuinfektionen wenig, aber mit Sicherheit ist da noch eine Meldeverzögerung vom Wochenende drin. Vor diesem Hintergrund fordert das RKI weitere und intensive Testungen sowie die konsequente Nachverfolgung der Infektionsketten durch die Gesundheitsämter, um das tatsächliche Infektionsgeschehen erfassen zu können. In diesem Zusammenhang ist auch eine weitere Reform zur Bekämpfung der Epidemie zu sehen, für die jetzt eine erste Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen vorliegt. Dabei geht es um Ergänzungen für die erst Ende März verabschiedete Reform des Infektionsschutzgesetzes, mit dem ja für die Dauer der Pandemie weitgehend bundeseinheitliche Maßnahmen und Regeln verabschiedet wurden. Nach diesem ersten Paket soll es mit dem vorliegenden Entwurf zu einer weiteren Feinsteuerung kommen und ergänzende Maßnahmen und Schritte eingebracht werden, die sich in der Zwischenzeit als sinnvoll und notwendig erwiesen haben. Deshalb umfasst der Entwurf über 20 Maßnahmen und Ergänzungen, die aber jeweils auch nur für die Dauer der Pandemie gelten sollen und die bereits in der kommenden Woche in Gesetzesform gegossen werden sollen. Die wichtigsten sind, und da kommt auch schon die erste Ausnahme, eine dauerhafte gesetzliche Meldepflicht für Covid-19-Erkrankungen. Darüber hinaus sollen Tests unabhängig von den Symptomen im Leistungskatalog der Krankenkassen verankert werden und für die Dauer der Pandemie sollen auch Tierärzte labordiagnostische Untersuchungen durchführen können.
Aus unserer Sicht ist es eben wünschenswert, jede respiratorische Erkrankung, also jede Atemwegserkrankung abzuklären, ob es Covid-19 sein könnte, um sensitiv Fälle zu entdecken. Und es ist sicherlich auch sinnvoll, in Krankenhäusern und Alteneinrichtungen Screening-Untersuchungen durchzuführen, wenn man das machen kann. Das würde bedeuten, dass die Testkapazitäten sicherlich höher liegen müssten als 1 Million pro Woche. Das wird aber so einfach nicht möglich sein,
sagt RKI-Vize Lars Schade. Über 700.000 Testungen können derzeit theoretisch pro Woche durchgeführt werden. Tatsächlich findet nur die Hälfte davon statt, weil nicht genügend Testmaterial zur Verfügung steht. Darüber hinaus soll mit der Gesetzesänderung auch der Immunitätsstatus dokumentiert werden, etwa im Impfausweis. Die Versorgung und Bevorratung mit dem regulären Grippeimpfstoff für die kommende Saison soll um gut ein Drittel erhöht werden. Die Krankenhäuser sollen finanziell weiter entlastet werden und der Bund übernimmt die Kosten für die Covid-19-Patienten aus den EU-Nachbarländern. Und für Privatversicherte soll es eine zeitlich begrenzte Tarifgarantie geben, um dadurch die Nachwirkungen finanzieller Schwierigkeiten von Selbstständigen aufzufangen und nicht zum Nachteil werden zu lassen. Und nicht zuletzt sollen die Gesundheitsämter finanziell durch den Bund unterstützt werden, um die Nachverfolgung der Infektionsketten bewerkstelligen zu können.
Die intensive Fallfindung und die intensive Kontaktsuche ist eine ganz wichtige Komponente in der Strategie, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Diese Maßnahme ist klassisches epidemiologisches Handwerk. Das wird vereinfacht durch digitale Instrumente, aber grundsätzlich ist es auch so möglich,
erklärte RKI-Vize Schade und verweist damit auf den zeitlichen Verzug, den es bei einer daten- und damit auch rechtssicheren App gibt. Deshalb spielt die mögliche App in den geplanten gesetzlichen Änderungen auch noch keine Rolle.
Aus Berlin waren das Informationen von Volker Findhammer. Die meisten kleinen Geschäfte durften inzwischen wieder aufmachen, selbst einige Zoos und Bibliotheken, sie sind wieder offen, was wiederum auch die Debatte über eine Maskenpflicht zusätzlich befeuert hat. Denn solche Schutzmasken sind nach Ansicht der meisten Experten durchaus sinnvoll. Trotzdem gibt es weiterhin keine einheitliche Regelung in Deutschland. Überhaupt, muss man sagen, sind die Anti-Corona-Strategien im föderalen Deutschland doch ziemlich unübersichtlich. Frank Kapellan.
Wer mit der S-Bahn aus dem Speckgürtel nach Berlin fährt, sollte spätestens an der Stadtgrenze seine Maske aufsetzen. Denn während Brandenburg beim Nein zur Pflicht bleibt, mit Ausnahme der Stadt Potsdam, dort gibt es die Vorschrift bereits, schreibt Berlin von Montag an das Tragen per Verordnung vor. Grünen-Chefin Annalena Baerbock spricht sich heute dafür aus, eine solche Pflicht bundesweit einzurichten. Ihre brandenburgische Parteifreundin aber, die dortige Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, hält nichts davon.
Ich habe so ein bisschen Sorge, dass vielleicht so eine Maske dann auch so als Allheilmittel angesehen wird. Jetzt kann man wieder eng an jeden rangehen.
Berlins regierender Bürgermeister geht davon aus, dass man aber gerade in Bus und Bahn eng an jeden rangehen muss und es daher ohne Maske nicht geht. Für Sozialdemokrat Michael Müller ist die Maskenpflicht daher unabdingbar.
Weil die Begegnungen dort so direkt und unmittelbar sind, wollen wir auf jeden Fall den Mund-Nasen-Schutz dann auch umsetzen für den öffentlichen Nahverkehr.
Anders als in den meisten Bundesländern mit Maskenpflicht darf in Berlin beim Einkaufen weiter ein Oben ohne möglich sein. Ohnehin ist die Hauptstadt auch an anderer Stelle liberal. Die Museen sollen wieder öffnen dürfen, auch Gottesdienste bald wieder möglich sein. Nicht nur das, so Kultursenator Klaus Lederer von der Linkspartei.
Ab dem 4.5. sollen ortsfeste Veranstaltungen unter freiem Himmel von bis zu 50 Teilnehmern grundsätzlich zulässig sein.
So weit gehen andere Bundesländer nicht. Der Trend zur Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften, nicht aber in Schulen, setzt sich fort. Nach Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Schleswig-Holstein und Hamburg zieht auch das grün regierte Baden-Württemberg nach. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, ist kein Freund der Maskenpflicht. Beim Kneifen und Jucken greife man sich schnell ins Gesicht, an die Maske und könne sich so infizieren. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, selbst Mediziner, war stets skeptisch, hat seine Meinung aber geändert.
Die Studien, die gemacht worden sind in den letzten Wochen, haben immer stärker gezeigt, dass der Mundschutz tatsächlich etwas bringt. Jetzt wäre die Zeit, das einheitlich bundesweit zu regeln.
Einheitlich bundesweit etwas regeln. Mancher würde in dieser Krise gern den Föderalismus in die Schranken weisen. Die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern betrüben uns, betont etwa Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus.
Es wäre natürlich besser, wenn man einheitlich vorgehen würde, wenn in einem Bundesland Outlet-Center eröffnet werden. In einem anderen Land da restriktiv mit umgegangen wird, ist das schwierig. Wenn ein Bundesland darüber nachdenkt, dass größere Veranstaltungen möglich sind, dann ist das nicht gut in der Außenkommunikation, weil wir jetzt auch ein klares Bild gegenüber der Bevölkerung zeigen müssen.
Carsten Linnemann, Chef der CDU-Mittelstandsunion, stößt sich an der vermeintlich bundeseinheitlichen 800-Quadratmeter-Regelung für Ladenöffnungen, die dann doch unterschiedlich gehandhabt wird.
Das nennt man Wettbewerbsverzerrung. Das geht nicht. Ich kann es auch nicht verantworten, dass große Möbelhäuser wie IKEA aufhaben und mich dann Mode-Einzelhändler anrufen mit 900 oder 1000 oder 2000 Quadratmetern und sagen, warum kann ich nicht öffnen?
Auch Restaurantbesitzer und Hoteliers fühlen sich vergessen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den heimischen Herbergsbetrieben immerhin angekündigt, dass er die Sommersaison noch nicht abgeschrieben habe. Urlaub daheim könnte die Devise werden. Außenminister Heiko Maas jedenfalls dämpft allzu große Erwartungen mit Blick auf die Ferienzeit.
Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können.
Flugreisen mag sich der Sozialdemokrat kaum vorstellen. CSU-Kollege Gerd Müller macht den Deutschen da etwas mehr Hoffnung. Ich glaube, dass es in der Mittelmeerregion dafür eine Chance gibt, meint der Entwicklungsminister, einschließlich von Nordafrika. Wenn die Hygienekonzepte nach europäischen Standards funktionierten, sollte man auch dorthin reisen können.
Weiterhin gibt es viele Debatten über die Maskenpflicht und Schulöffnungen. Das war der Bericht von Frank Kapellan. Vorerst keine Großveranstaltungen, kein normaler Urlaub, überhaupt keine Ereignisse, bei denen viele Menschen zusammenkommen. Das ist bekanntlich Teil der Strategie, um die Pandemie einzudämmen, die Zahl der Infizierten zu senken. Reihenweise sind deshalb schon viele Traditionsveranstaltungen auf der ganzen Welt, muss man sagen, abgesagt worden. Jetzt kam auch das Aus für das diesjährige Oktoberfest in München. Von dort berichtet Tobias Krone.
Das Oktoberfest 2020 fällt aus. Kein Thema bewegt München in diesen Tagen so sehr wie die Frage, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD heute entschieden haben. Und es zu verkünden, fällt dem Stadtoberhaupt auf der Pressekonferenz in der Staatskanzlei hörbar nicht leicht.
Das Oktoberfest 2020 wird nicht stattfinden können.
Es ist eine Absage mit Ansage. Denn schon öfter hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder Andeutungen gemacht, wie erst gestern bei seiner Regierungserklärung im Bayerischen Landtag.
Und über das Oktoberfest werde ich in den nächsten Tagen mit dem Münchner Oberbürgermeister reden. Wir beide haben aber eine ähnliche Einschätzung, dass wir da sehr skeptisch darüber sind, ob ein Fest in der Größe, mit der Internationalität und unter den Bedingungen überhaupt einen Sinn macht.
Nun ist die Absage des Oktoberfests offiziell. Das Risiko einer erneuten massenhaften Verbreitung der Viren durch ein Volksfest, auf dem sich jährlich 6 Millionen Menschen tummeln, sei zu hoch, so Markus Söder.
Mit Corona zu leben heißt, vorsichtig zu leben. Solange es keinen Impfstoff gibt, solange es kein Medikament gibt, muss besonders aufgepasst werden. Wir haben erlebt, dass der Après-Ski in Ischgl, verschiedene Starkbierfeste beispielsweise oder auch Karnevalsveranstaltungen leider Virendrehscheiben waren. Insofern gilt bei Festen größte Sensibilität.
Zumal die Wiesn für eine mögliche Verbreitung des Virus wohl noch weit globalere Ausstrahlungseffekte hätte als der Tiroler Après-Ski, so Oberbürgermeister Dieter Reiter.
30% kommen aus dem Ausland, das heißt, es sind ungefähr 2 Millionen ausländische Gäste, die uns im Oktoberfest besuchen. Und da fehlt uns beiden der Glaube, dass wir im Herbst schon sicherstellen können, dass bei 2 Millionen ausländischen Gästen wir sicher sein können, dass hier nicht eine weitere Welle der Corona-Epidemie ausgelöst wird.
Der Zeitpunkt der Absage sei frühzeitig gewählt worden, um bei Wiesn-Fans nicht die Hoffnung weiter zu nähren und gewiss auch, um Brauereien, Festzeltwirte und SchaustellerInnen auf einen klammen Herbst vorzubereiten, ebenso wie Branchen, die indirekt vom weltgrößten Volksfest profitieren.
Wir haben so Untersuchungen, dass so zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden Umwegrentabilität in diesen 16 Tagen entsteht, logischerweise für Hotels, für die Gastronomie außerhalb des Oktoberfestes, aber bis hin zum Taxifahrer. Alle werden natürlich schmerzlich das Oktoberfest auch in Geldbeutel vermissen.
Der Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer, sagte in einer ersten Reaktion, die Absage treffe alle seiner Kollegen schwer. Es gehe keineswegs nur um die finanzielle Seite, so Inselkammer. Die Wiesn sei eine Herzensangelegenheit. Die bayerische FDP begrüßt die Entscheidung, auch wenn sie bitter sei. Die AfD im Bayerischen Landtag fordert, nach der Wiesn-Absage kleinere Volksfeste zu erlauben, mit großen Hygieneabständen in den Bierzelten.
Auch das Oktoberfest abgesagt aus München, war das der Bericht von Tobias Krone. Der Kampf gegen Corona bedeutet auch, dass die Grundrechte nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern massiv eingeschränkt worden sind. Manche Regierungen missbrauchen die Pandemie regelrecht auch für ihre eigenen Interessen, wenn es etwa um die Einschränkung der Pressefreiheit geht. Christiane Habermals hat die Einzelheiten.
Autoritäre und populistische Regime, Gewalt und Einschüchterung, Fake News. In vielen Ländern nimmt der Druck auf Journalistinnen und Journalisten zu. Und in Zeiten der Corona-Pandemie nutzen viele Regierungen die Lage, um die Pressefreiheit noch weiter einzuschränken. Das ist das Fazit der Organisation Reporter ohne Grenzen, die heute ihre alljährlich erhobene weltweite Rangliste der Pressefreiheit veröffentlichte. Eine Entwicklung, die sich schon klar abzeichne, obwohl die Daten aus der Corona-Krise noch gar nicht in das Ranking einfließen konnten. Deutlichste Beispiele: Ungarn und China. 180 Staaten hat die Organisation unter die Lupe genommen und anhand von Fragebögen und der Zahl von tätlichen Angriffen und Drohungen gegen Medienschaffende bewertet. China liegt an viertletzter Stelle, übertroffen nur noch durch die Regime in Eritrea, Turkmenistan und Nordkorea. Die Auswirkungen der fast totalen chinesischen Nachrichtenkontrolle, die im Zweifelsfall die Durchsetzung von Zensuranordnungen über den Gesundheitsschutz stellt, habe in der Corona-Krise die ganze Welt zu spüren bekommen, so Reporter ohne Grenzen. Deutschland hat sich von Platz 13 auf Platz 11 leicht verbessert, vor allem, weil es im Vergleich zum Vorjahr 2019 weniger rechtspopulistische Proteste gegeben habe, auf denen Journalisten regelmäßig täglich angegriffen wurden.
Reporter ohne Grenzen sieht die Pressefreiheit im Zuge der Pandemie zusätzlich unter Druck. Das waren Informationen von Christiane Habermals. Sie hören die Sendung Der Abend hier im Deutschlandfunk um jetzt 18.26 Uhr. In der chinesischen Provinzhauptstadt Wuhan waren Ende 2019 die ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekannt geworden. Das ist unstrittig. Woher das Virus aber genau stammt, ist sehr wohl umstritten. Zumindest aus Sicht der USA. Jetzt hat sich dazu auch die Weltgesundheitsorganisation WHO zur Entstehung von Corona geäußert. Dietrich Karl Meurer hat die Einzelheiten.
Stammt das neuartige Coronavirus aus einem biologischen Labor in der chinesischen Stadt Wuhan? Ist der Erreger durch einen Unfall oder Sicherheitslücken dort entwichen? Geheimdienstberichte aus den USA legen diesen Schluss nahe. Vor allem in US-Medien wurde darüber spekuliert. Doch die Weltgesundheitsorganisation weist diese Darstellung zurück. Für diese Annahme gäbe es keine Hinweise, sagte auf Nachfrage von Journalisten WHO-Sprecherin Fadela Shaib während einer im Internet übertragenen Pressekonferenz der UNO in Genf. Alle verfügbaren Beweise deuten darauf hin, dass das Virus tierischen Ursprungs ist und nicht in einem Labor oder anderswo manipuliert oder konstruiert wurde. Die WHO-Sprecherin sagte, immer wenn ein neuartiges Virus auftrete, sei es absehbar, dass viele Theorien über den Ursprung aufkommen, in den Medien oder auch in den sozialen Medien. Doch auch wenn man beim Coronavirus noch vieles nicht wisse, so sei eins relativ klar. Es gibt höchstwahrscheinlich ein ökologisches Reservoir in Fledermäusen. Aber wie das Virus von Fledermäusen auf den Menschen übertragen wurde, ist noch nicht geklärt. Da gab es vermutlich einen Zwischenwirt, ein anderes Tier, das die Krankheit übertragen hat. Von Fledermäusen auf dieses Tier, auf den Menschen. WHO-Sprecherin Fadela Shaib appellierte, sich auf Fakten zu fokussieren, nicht auf Ängste. Die Position der Weltgesundheitsorganisation sei klar science-based, sprich, sie stütze sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Die WHO begrüßt es, wenn Länder die Suche nach dem Ursprung des Virus unterstützen. Es gibt da mehrere Arbeitsgruppen. Ich weiß, dass die Chinesen sehr aktiv sind und ebenfalls versuchen, die Quelle des Virus zu finden. Unter anderem Australien hatte eine unabhängige Untersuchung zum Ursprung des neuen Coronavirus gefordert. Der australische Premierminister Scott Morrison etwa sagte, es sei wichtig für die öffentliche Gesundheit weltweit, solche Informationen früh zu bekommen. Chinas Außenministerium lehnte eine solche Untersuchung ab.
Der Bericht war das von Dietrich Karl Meurer. Zwischen den USA und China tobt also ein handfester Streit über die Herkunft des Virus. Wir haben es eben gehört. Aber auch Peking weist alle Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump zurück. Axel Dorloff.
Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Gang Shuang ist ein Profi. Besonders, wenn es darum geht, verbale Angriffe aus den USA abzuwehren. Oft kommen sie direkt von US-Präsident Donald Trump. In den vergangenen 2 Jahren war China Trumps Feind in einem erbittert geführten Handelskrieg. Jetzt ist China schuld an der Ausbreitung des Coronavirus. Immer wieder kommen Behauptungen aus den USA, das Virus habe seinen Ursprung in einem Labor in Wuhan. Ministeriumssprecher Gong Shuang widerspricht. Die Verbreitung von Verschwörungstheorien von Einzelnen aus den USA ist unverantwortlich und stört die wissenschaftliche Forschung und auch die Kooperation chinesischer und US-amerikanischer Wissenschaftler. Wir appellieren an die Betreffenden in den USA, Fakten und Wissenschaft zu respektieren. Sie sollten realisieren, dass der Feind das Virus ist und nicht China. Oberste Priorität sollte sein, die Ausbreitung des Virus im eigenen Land zu stoppen, statt China zu attackieren und zu beschmutzen. China-Staatsmedien weisen regelmäßig darauf hin, wie groß die Schwierigkeiten westlicher Länder sind, die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen. Für China versagt der Westen. Das Narrativ, westliche Länder seien mit ihrer individualistischen Lebensweise und ineffizienten Regierungsform im Nachteil und hätten die Lage nicht im Griff. Besonders dämlich stellten sich im Konzert der Versager die USA an. Am Wochenende hatte der Direktor des Instituts für Virologie in Wuhan seinen Auftritt im chinesischen Staatsfernsehen. Dabei hat er die Vorwürfe an sein Labor vehement zurückgewiesen. Es ist schlicht nicht möglich, dass das Virus bei uns seine Herkunft hat. Wir haben für unsere Forschung sehr strenge Regularien und Sicherheitsbestimmungen. Warum gibt es diese Gerüchte? Es gibt weder einen Beleg noch eine logische Erklärung für diese Behauptungen. Es basiert alles auf Spekulation. Bislang gibt es keine abschließende wissenschaftliche Erklärung zum Ursprung des neuartigen Coronavirus. Diverse Studien gehen von einer natürlichen Herkunft des Virus aus. Am wahrscheinlichsten scheint derzeit immer noch die Theorie, dass es von Fledermäusen stammt und auf einem Wildtiermarkt in Wuhan zuerst auf Menschen übertragen wurde. Aber auch China hat den Verschwörungstheoretikern Futter gegeben. Vor einigen Wochen wurde noch offiziell spekuliert, das US-Militär habe das Virus absichtlich nach China gebracht. Das hört man jetzt nicht mehr. Außenamtssprecher Geng Shuang wirbt dafür, die Frage nicht weiter zu politisieren. Das Problem um die Herkunft von Covid-19 ist eine Frage für die Wissenschaft und sollte deshalb auch Experten aus Wissenschaft und Forschung überlassen werden. Die Frage sollte nicht politisiert werden. Derzeit sind Weltgesundheitsorganisationen und Experten in den meisten Ländern, einschließlich der USA, davon überzeugt, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass das neuartige Virus im Labor entstanden sei. Was aber nicht heißt, dass diese Theorie gezielt weiter verbreitet wird. Aus welchen Gründen auch immer, um als Politiker vom eigenen Versagen abzulenken oder mit dem Ziel, China als Sündenbock darzustellen. Berichte über Sicherheitslücken des Labors in Wuhan gab es bereits 2017. Viele, vor allem rechte Internetseiten in den USA, Großbritannien und Taiwan, haben das dankbar aufgegriffen. Jetzt sind es nicht nur Verschwörungstheoretiker und Rechte, sondern die Theorie ist im Mainstream angekommen. Besser wird sie dadurch nicht, denn weiterhin fehlt jeglicher Beweis.
Die Corona-Sündenbock-Theorie und die Reaktionen Pekings darauf, das war der Bericht von Axel Dorloff. Die USA verzeichnen die höchste Todesrate im Zuge der Corona-Pandemie, weshalb jetzt der US-Präsident zu noch strikteren Maßnahmen greifen will. Donald Trump will die USA weiter abschotten und die Einwanderung zeitweise aussetzen. Allerdings sind hier noch viele Details unklar. Torben Ostermann.
Wie so oft verkündete Donald Trump auch diese Nachricht auf Twitter. Der US-Präsident will die Einwanderung in die USA zeitweise aussetzen. Am späten Abend schrieb er wörtlich: Vor dem Hintergrund des Angriffs durch den unsichtbaren Feind und weil die Arbeitsplätze unserer großartigen amerikanischen Bürger geschützt werden müssen, werde ich eine Verfügung unterzeichnen, um die Einwanderung in die Vereinigten Staaten vorübergehend auszusetzen. Weitere Details nannte Donald Trump nicht. Auch auf der täglichen Pressekonferenz, wenige Stunden zuvor, hatte er über diese weitreichenden Pläne nicht gesprochen. Touristenvisa und langfristige Geschäftsvisa gelten in den USA nicht als Einwanderungsvisa. Darunter fallen vor allem zeitlich unbefristete Aufenthalte, Auslandsadoptionen und Aufenthaltsgenehmigungen für Angehörige von US-Bürgern. Unterdessen planen einige Bundesstaaten, die Wirtschaft langsam wieder hochzufahren. In Georgia dürfen ab Freitag und unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel Fitnessstudios, Friseure und Bowlingcenter wieder öffnen. Kritiker halten das für verfrüht und befürchten eine zweite Infektionswelle.
Aus Washington war das der Bericht von Tom Ostermann. Vor einem halben Jahr sorgte der Anschlag auf die Synagoge von Halle für Fassungslosigkeit und Trauer. Zwei Menschen wurden getötet und wie durch ein Wunder gab es damals nicht mehr Opfer zu beklagen. Jetzt hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Attentäter Stefan B. erhoben. Holger Schmidt berichtet.
Antisemitisch, rassistisch und fremdenfeindlich nennt der Generalbundesanwalt die Gesinnung des Attentäters Stefan B. Er wirft ihm zweifachen Mord, vielfachen versuchten Mord an insgesamt 68 Menschen sowie weitere Straftaten, darunter versuchte schwere räuberische Erpressung und Volksverhetzung vor. Detailliert zeichnet die Anklage das Geschehen in Halle am 9. Oktober 2019 aus Sicht der Ermittler nach. Wie der Täter versucht, mit Waffengewalt auf das Gelände der Synagoge zu kommen, während Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur begehen. Wie er eine Frau erschießt, nur weil sie ihm dabei im Weg ist. Und wie er dann auf seiner Flucht immer wieder versucht, Menschen zu töten. Doch mehrfach hätten schlichtweg seine teilweise selbstgebauten Waffen versagt, steht in der Anklage. Ein Mann in einem Imbiss, den der Täter für einen Muslim hält, habe er genau deswegen zunächst angeschossen und dann ganz gezielt getötet. Und auch auf seiner anschließenden Flucht durch Halle habe er immer wieder versucht zu töten. Als Teil seiner fremdenfeindlichen Gesinnung habe er seine Taten dabei live im Internet übertragen. Der Generalbundesanwalt hatte schon im Oktober 2019 den Fall aufgrund seiner besonderen Bedeutung übernommen und klagt nun vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg in Sachsen-Anhalt an. Das Gericht muss nun die Anklage prüfen und über ihre Zulassung entscheiden. Ein Prozess könnte im Sommer beginnen. Dem Täter droht lebenslange Haft.
Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen den mutmaßlichen Attentäter Stefan B. Das waren Informationen von Holger Schmidt. Der Blick auf die Uhr, 18.36 Uhr ist es. Sie wirkt auch in diesen Tagen einmal mehr wie der, Verzeihung für den Ausdruck, Fels in der Brandung. Königin Elisabeth II. Seit 1952 in Amt und Würden. Heute feiert die englische Königin ihren 94. Geburtstag, aber auch hier hat Corona einiges durcheinander gebracht. Thomas Spickhofen.
So gratuliert man als treuer Untertan des Vereinigten Königreichs seiner Queen im Corona-Jahr 2020, wie der Nachwuchs von Familie McCrell, online über Twitter. Queen Elizabeth, happy birthday to you. In diesem Jahr erhält Elizabeth ihre Geburtstagsglückwünsche vor allem über die einschlägigen Online-Portale. Der Afternoon Tea zum 94. Geburtstag dürfte für die Monarchin dagegen ein Vergnügen im ganz kleinen Kreis gewesen sein. Schon vor 5 Wochen hat sie sich nach Windsor zurückgezogen, gemeinsam mit ihrem 98 Jahre alten Ehemann Philipp. Die beiden gelten in der Corona-Krise wegen ihres hohen Alters als besonders gefährdet. Ich mache mir Sorgen, gestand Enkelsohn William vor wenigen Tagen. Wir versuchen, die beiden so gut es geht zu isolieren, damit sie geschützt sind.
And obviously I think very carefully about my grandparents who are, you know, at the age they're at, and we're doing everything we can to make sure that they're, you know, isolated away and protected from this.
Auch William zählte heute zu jenen, die Elizabeth per Twitter gratulierten. Wir wünschen Ihrer Majestät einen sehr schönen Geburtstag, schreibt Thronfolger Nummer 2 zu einem Foto, das ihn und seine Frau Kate zusammen mit der Queen zeigt. Thronfolger Nummer 1, Prinz Charles, wählte denselben Weg und fast dieselben Worte. Natürlich andere Fotos, unter anderem aus seinen Kindertagen. Charles hält sich nach seiner gerade überstandenen Covid-19-Erkrankung noch in Schottland auf. Aus dem Buckingham-Palast war zu hören, vielleicht gäbe es ein paar Videoschalten. Wir haben untereinander mit allen schon mal online gesprochen, sagte William letztens. Die Queen hat selbst dazu beigetragen, dass ihr Geburtstag in diesem Jahr nur im kleinen Rahmen gefeiert wird. Ausdrücklich hat sie darum gebeten, dass es keine Salutschüsse gibt im Hyde Park und vor dem Londoner Tower, weil sie das, wie es heißt, den Umständen nicht angemessen findet. Auch die traditionelle Geburtstagsparade bei Trooping the Colour Anfang Juni wurde Corona-bedingt bereits abgesagt. Elizabeth wird es gelassen nehmen, sagt Königshaus-Expertin Ingrid Stewart vom Royalty-Magazin Majesty.
Ich glaube, das wird ihr nicht viel ausmachen. Öffentlich feiern wir ja sowieso nur ihre runden Geburtstage. Vielleicht wäre sie heute gern reiten gegangen, aber das geht natürlich nicht. Sie wird sehr darauf achten, dass sie niemanden gefährdet, so wie sie immer mehr darauf achtet, wie es anderen geht, nicht so sehr ihr selbst. Sie hat dieses große Pflichtgefühl und sie ist sehr bescheiden.
And she's very humble.
Besonders einfühlsame Glückwünsche kommen diesmal aus dem Regierungssitz. Premierminister Boris Johnson wird, wie heute bekannt wurde, zwar erst in den nächsten Tagen eine telefonische Audienz bei der Monarchin haben, aber Larry the Cat, der offizielle Mäusejäger aus 10 Downing Street, erklärte auf Twitter, Ihre Majestät mag zwar eine Hundefreundin sein, aber für mich bleibt sie eine ganz große.
Königin Elisabeth II. Sie wird heute 94 Jahre alt. Das war der Bericht von Thomas Spickhofen. Ja, und das war's hier auch von der Sendung Der Abend im Deutschlandfunk. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr unter anderem zum Preisverfall auf dem Ölmarkt und auch zur Absage des diesjährigen Oktoberfestes in München. Dankeschön für Ihr Interesse, fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.